Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir kommen zu meinem nächsten Gesprächspartner. Michael Hunklinger heißt er. Und er ist sowohl Politikwissenschaftler als auch Autor und Experte für Queer Politics. Sein Anfang des Monats erschienenes Buch Pride analysiert aktuelle Debatten um LGBTQ+-Themen und räumt darin mit wissenschaftlicher Erkenntnis so manches Vorurteil aus dem Weg. Wirklich lesenswert. Aber obwohl die Diskussion und auch die Gleichstellung von LGBTQ+-Personen in Europa sich gerade auf dem Höhepunkt befindet, sind die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte durch das Erstarken rechter und konservativer Kräfte in Frage gestellt. Pünktlich zum bald startenden Pride-Monat Juni sprechen wir mit ihm über sein Buch und die Frage, warum es wichtig ist, die erkämpften Rechte gerade jetzt zu verteidigen. Heißen Sie ihn mit mir ganz herzlich willkommen. Hier ist Michael Hunklinger. Hallo.
Hallo.
Entschuldige das vergessene L zwischendrin.
Kein Problem.
Wir haben dir, glaube ich, auf unserer Website dafür ein zusätzliches C im Nachnamen spendiert. Das haben wir heute aber irgendwann im Laufe des Tages dann auch wieder eingedampft. So, du bist eigentlich Demokratieforscher. Du bist aus Bayern. Du hast in Wien studiert und du gehörst zu den wenigen Wissenschaftlern, die sich in Europa mit LGBTQ+-Personen und ihren Problemen beschäftigen. Warum hast du dir dieses Thema zum zentralen Punkt deiner Arbeit gemacht?
Also erstmal danke für die Einladung und für die erste Frage. Es ist wirklich so, dass ich das eigentlich nie vorhatte, dieses Thema so prominent zu beforschen, auch oder auch in meiner Arbeit so prominent zu machen, weil man natürlich dann immer gleich in einer Schublade ist. Und deswegen habe ich auch politikwissenschaftlich erst breiter gearbeitet, habe eben zu Demokratie, zu Europa gearbeitet, dann aber immer mehr gemerkt, es ist aber wichtig und es gibt eben viel zu wenig Forschung in dem Bereich und es gibt sehr viele Meinungen und es gibt sehr wenig Wissen. Und das war so der Antrieb, auch warum ich mich dann mehr und mehr für das Thema entschieden habe und einfach meine wissenschaftliche Karriere jetzt auch auf das fokussiert habe.
Okay, du hast dich aber, glaube ich, auch schon zu deiner Dissertation zu dem Thema quasi so entschieden oder durchgerungen. Schätzungen gehen von 5-10% der Bevölkerung aus, die nicht heterosexuell sind. Belegen deine Arbeiten diese Zahlen oder wo kommen die her?
Es ist ganz schwierig, hier Zahlen zu nennen, weil wir aus gewissen Gründen, wenn wir sich die Geschichte anschauen, nicht erheben in Zensus oder in anderen verschiedenen Erhebungen, welche Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung Menschen haben. Es ist auch hier ganz sensibel einfach, wie man mit diesen Daten umgeht. Deswegen gibt es vor allem Schätzungen. Es gibt erste Erhebungen auch aus den USA oder aus Großbritannien. Aber in Deutschland wissen wir es nicht genau und deswegen sagen wir zwischen 5-10%, was ja doch eine ganze Menge ist.
Gut. Und deine Arbeit zum Thema hat dich so ein bisschen, also man kann schon sagen, halb durch Europa geführt. Also du hast seit 2015 parallel, glaube ich, in Gießen und in Wien zum Thema gearbeitet und du forschst seit Anfang des letzten Jahres an der Uni Amsterdam zu den Themen Diversität und Ungleichheit. Heißt das, für Amsterdam hast du Gießen und Wien irgendwie beendet oder läuft sowas parallel? Ich weiß es gar nicht.
Ja, das ist, glaube ich, die Schönheit des Wissenschaftsbetriebs, dass man sowohl die Möglichkeit hat, eben in verschiedenen Ländern zu arbeiten, aber auch eben mit kurzfristigen Befristungen gezwungen ist, in anderen Ländern zu arbeiten. Also ich glaube, jetzt aktuell bin ich an der Universität Amsterdam voll und ganz und arbeite zu den Themen Diversität und Ungleichheit und habe da die Möglichkeit, sowohl in der Lehre, was mir sehr viel Spaß macht, dort mit sehr internationalen Studierenden zu arbeiten, aber auch in der Forschung eben weiter mich mit dem Thema Queer Politics zu beschäftigen.
Mhm. Ich habe es eingangs schon gesagt, dein Buch ist der Appell, die bisher erkämpften Rechte der LGBTQ+-Community hochzuhalten und eben auch zu verteidigen. Was war der Auslöser dafür? Warum hast du gesagt, okay, meine ganzen wissenschaftlichen Arbeiten gut und schön, du publizierst sicherlich auch regelmäßig Dinge, aber warum kam es zu dem Buch?
Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Wissenschaft, gerade auch Sozialwissenschaft, einen gesellschaftlichen Auftrag hat und eben nicht im luftleeren Raum stattfindet. Und ich habe eben in meiner Forschung, ich habe verschiedene Umfragen gemacht, wir haben verschiedene Interviews gemacht, wir haben ganz, ganz viel gearbeitet mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa, wo wir dann immer wieder zu ähnlichen Themen gekommen sind. Eben, dass es rechtlich Fortschritte gibt, aber dass diese eben auch bedroht sind und dass wir eben eine sehr starke Polarisierung erleben. Und das war dann auch eben einer der Auslöser für das, wo ich mir gedacht habe, es gibt so viel Wissen in der Wissenschaft, das gerade jetzt erst entsteht, aber wir müssen das irgendwie versuchen zu vermitteln und das Buch ist eben der Versuch, das zu vermitteln.
Ja, und es ist wirklich dankenswerterweise so, dass man nicht selber studiert haben muss, um es zu verstehen. Du machst das sehr nahbar und man kann das sehr gut nachvollziehen, was du erzählst und wie du es auch belegst und herholst. Jetzt habe ich ja erzählt, wie international du arbeitest. Sind die Entwicklungen in Deutschland, Österreich und eben dann vermutlich auch aus deinen neuen Erkenntnissen und aktuell aus den Niederlanden, ist das alles ähnlich, parallel oder gibt es große Unterschiede zwischen gerade den drei Ländern?
Also grundsätzlich ist es gerade die drei Länder, die du angesprochen hast, oder auch ganz Europa, ist es ziemlich parallele Entwicklungen. Also wir sehen einfach Fortschritte im Bereich Rechte, Antidiskriminierungsmaßnahmen und gleichzeitig sehen wir aber auch eine zunehmende Polarisierung innerhalb der Gesellschaft. Was auf den ersten Blick vielleicht nicht wirklich Sinn macht, weil wenn man sich die Umfragen anschaut in Deutschland zum Beispiel, seit Jahren gibt es eine große Mehrheit für Themen wie die Ehe für alle. Aber wir sehen eben auch, dass eben durch gerade jetzt die AfD in Deutschland zum Beispiel das Thema sehr stark polarisiert wird und emotionalisiert wird und dadurch auch instrumentalisiert wird. Also wir sehen einen gesellschaftlichen Konsens eigentlich hin zu mehr Akzeptanz und Toleranz, aber eben auch eine Bedrohung von dem.
Würdest du wirklich sagen, dass nach den ganzen Sachen, die da wirklich erreicht wurden, du hast es gerade erwähnt, wir gerade so eine Art Rollback erleben oder wie würdest du das beschreiben, was in unserer Gesellschaft passiert?
Ich glaube, dass wir in Deutschland zumindest noch nicht wirklich an diesem Rollback angekommen sind, aber dass das Erreichte durchaus aus tönernen Füßen steht. Also gerade auch, wenn wir uns andere Länder anschauen wie Italien, wo jetzt eben mit einer rechten Regierung ganz stark gegen gleichgeschlechtliche Paare und Elternschaft vorgegangen wird. Also nur weil es diese Grundrechte gibt, heißt das nicht, dass die umgesetzt werden. Und ich glaube, dass hier einfach dieses Spannungsfeld zwischen Rechten einerseits und dann der realen Lebenswirklichkeit andererseits einfach eins ist, das wir in ganz Europa sehen.
Du hast für dein Buch den Titel Pride gewählt. Warum hast du den gewählt? Also ich stelle die Frage nicht einfach so, weil es ja immer schön ist, über den Titel von einem Buch zu reden, sondern ich habe natürlich dein Vorwort gelesen und das erklärt das unglaublich toll. Und es gibt unerwartete Gründe, warum dein Buch so heißt. Ich bin gespannt auf deine Ausführungen.
Pride ist eben zum einen einer dieser Begriffe, es heißt halt Stolz und das ist eben einer der Begriffe, den wir aber trotz der Verenglischung der Sprache auch einfach, der viel mehr ist als dieser Begriff heutzutage. Und es gibt eben diesen Versuch, diesen Pride als Antwort auch auf Scham, auf alles, was man erlebt hat, als Diskriminierung, auf Ausgrenzung hin, eben Pride dem entgegenzusetzen. Und das war auch so dieser Auslöser der Pride-Bewegung. Und warum dann nicht? Das ist auch ein Buch, wo es um Aktivismus geht, wo es eben um Politik geht. Und da hat einfach die Dimension Pride eine zentrale Rolle.
Ja, und nicht unerwähnt lassen wollen wir auch die unangenehme Entwicklung, dass es unter dem Hashtag Stolzmonat, Pride bedeutet ja Stolz, hingegen nämlich den Versuch gibt, den Juni für rechte Zwecke, also eben gegen LGBTQ+-Interessen zu kapern. Das alles erklärt das Buch formidabel. Wir haben Michael Hunklinger als aktuellen Gesprächspartner in unserem kleinen Studio 1 gewinnen können. Er ist Politikwissenschaftler und Autor. Am 2. Mai erschien sein Buch Pride und dieses Buch ist, wir haben es im ersten Teil schon mal so rausgefiltert, der Appell, die bisher erkämpften Rechte der LGBTQ+-Community hochzuhalten und zu verteidigen. Weil man könnte zwar denken, da ist in den letzten Jahren eine Menge passiert, aber irgendwie scheint das doch ein bisschen gefährlich zu sein, dass diese erkämpften Rechte der letzten Jahrzehnte schon wieder in Gefahr sein könnten. Wie siehst du es? Welche Errungenschaften sind denn warum besonders in Gefahr?
Also ich glaube, gerade was die rechtlichen Grundlagen betrifft, sind wir in Deutschland ziemlich safe, um es mal salopp zu sagen. Auch weil es auf europäischer Ebene natürlich gewisse Grundrechte und Grundrichtlinien gibt, die wir einfach hier sehen. Aber wir sehen eben in Gesellschaften, in verschiedenen Gesellschaftsbereichen, wo einfach Homo- und Transphobie zunehmen und wo wir einfach diesen Konsens, den ich vorher angesprochen habe, dass wir hin zu mehr Akzeptanz und Toleranz gehen, wo der immer mehr brüchig wird. Und da muss man einfach aufpassen, weil Feindbilder werden sehr schnell kreiert und das kann sehr stark auch und sehr schnell in Gewalt umschlagen, wie wir auch im Umfeld von den letzten Pride-Veranstaltungen in den letzten Jahren gesehen haben.
Ja, und du beschäftigst dich natürlich im Buch auch mit der wirklich interessanten Frage, warum eigentlich polarisiert das Thema sexuelle Orientierung so stark? Was für Erklärungen hast du gefunden? Also ich weiß, das Buch ist recht umfangreich. Vielleicht kannst du es auf radiotaugliche Länge so ein bisschen eindampfen, um Lust zu machen, das mit der Lektüre des Buches zu vertiefen.
Ich glaube, ein Punkt ist einfach, dass man, wenn man eben eine sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität hat, die abweicht von der sogenannten gesellschaftlichen Norm, dass man ganz oft einfach nicht die Möglichkeit hat, nicht politisch zu sein, sondern wenn man Ausgrenzung und Diskriminierung erlebt, dann sind das einfach Erlebnisse, die politisieren und die einfach auch ein Bewusstsein schaffen für dieses Thema und für Politik im Generell, würde ich sagen. Warum das gesellschaftlich so polarisiert wird, hängt zusammen mit dem Kulturkampf, der auch ganz stark aus den USA importiert wird, wo wir einfach immer mehr sehen, dass Themen, die eigentlich gesellschaftlich einen Konsens haben, instrumentalisiert werden, und hier eignet sich eben LGBTIQ+-Themen oder Gender-Themen oder alles wird vermischt, weil niemand weiß so richtig, was dann was ist, und man ist gegen Gendern, aber auch für die Homo-Ehe. Und also ich glaube, hier ist ganz viel Meinungsmache und Stimmungsmache, das wir erleben und sehr wenig wissen.
Es gibt so ein Thema, was immer wieder angeführt wird, was man auch in einem Buch nachlesen kann, dieses Beispielthema Toiletten für Transfrauen. Warum ist gerade das so ein Aufregerthema, was immer wieder kommt, und was genau steckt eigentlich dahinter?
Ich glaube, das ist auch diese Erzählung, dass jemandem etwas weggenommen wird und dass unbestritten, es braucht Safe Spaces, also gerade auch für Frauen in Clubsituationen oder ganz, ganz verschiedenen Situationen. Aber Transfrauen sind meiner Meinung nach Frauen, und es gibt hier diese Bedrohung, die stilisiert wird, eben in der Realität nicht. Also alle Studien aus den letzten Jahren, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel, es gibt eine Studie aus Kalifornien, die das schon seit langem eingeführt hat, gibt es keine vermehrten Übergriffe auf Frauen in Frauentoiletten. Also das ist ein Thema, das eine sehr kleine Minderheit betrifft und sehr stark sich aber emotionalisieren lässt. Ja.
Dein Buch wendet sich explizit an alle Menschen. Es ist auch wirklich gut lesbar, nicht zu wissenschaftlich geschrieben, obwohl es unglaublich wissenschaftlich fundiert ist. Klar, genau das ist ja auch deine Arbeit. Warum ist es wichtig in deinen Worten, dass es alle lesen, also eben auch heterosexuelle Menschen?
Also gerade heterosexuelle Menschen, würde ich sagen, sollten es lesen, weil meiner Meinung nach Homo- und Transphobie eben keine Nischenthemen sind, sondern es sind gesellschaftliche Themen. Homophobie ist ein Thema, das uns alle was angeht, als Gesellschaft was angeht, und auch einfach ein Zeichen dafür ist, wie reif eine Gesellschaft ist, wie vielfältig, wie offen eine Gesellschaft ist oder auch wie funktional eine Demokratie ist. Also gerade, dass es Minderheitenrechte gibt, Minderheitenakzeptanz und Sichtbarkeit ist etwas, das eine Demokratie ausmacht, und das ist auch mal eins der Argumente, das ich im Buch mache, eben Homo- und Transphobie sind keine Nischenthemen, sondern gehen uns alle etwas an.
Ja, und es geht ja auch ehrlich gesagt nur darum, dass alle die gleichen Rechte bekommen.
Wir wollen ja nicht mehr, sondern nur gleich.
Ja, abgesehen davon, dass es natürlich wirklich wünschenswert wäre, wenn alle Menschen dein Buch lesen würden. Wenn ich jetzt eine Fee wäre und könnte dir einen Wunsch erfüllen zum Thema, was wäre dein wichtigstes Thema, dein wichtigster Wunsch dazu?
Ich glaube, offen sein, achtsam sein und aufeinander zugehen, Fragen stellen und nicht zu sehr vorurteilen oder nicht zu sehr in Stereotypen denken, sondern einfach einmal mit Personen sprechen. Und das ist, glaube ich, schon der erste Schritt, und damit wäre schon viel gewonnen.
Und du machst das ja im Prinzip auch für deine Arbeit, ganz viel mit Menschen sprechen und hören, was die beschäftigt, was Themen sind, wie die Situationen einschätzen. Und wie ist es überhaupt? Du hast in der Pause, wo wir kurz Musik gehört haben, zu mir gesagt, es brauchte wirklich dieses Buch, um die Allgemeinheit ein bisschen aufmerksamer auf dich zu machen, dass du auch eingeladen wirst zu Interviews und ein bisschen mehr Fläche kriegst. Machst du eine Lesereise dazu oder hältst du regelmäßig Vorträge zum Thema? Oder was steht in Zukunft an? Womit wirst du dich beschäftigen?
Also bisher bin ich vor allem Politikwissenschaftler und in diesen Kreisen unterwegs und bin auf verschiedenen Konferenzen unterwegs und arbeite mit Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa oder der ganzen Welt zusammen. Aber eben, wie du richtig gesagt hast, durch das Buch gibt es jetzt auch ein bisschen mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit für das Thema, auch für die politisch durchaus brenzlige Situation oder auch für die Forschung zu diesen Themen, weil das ist auch eine kleine Side Note. Es gibt natürlich ein Thema, wo es sehr wenig Forschungsgelder dafür gibt, weil es ganz oft als nicht wichtig oder als nicht relevant angesehen wird. Aber dem will ich ein bisschen entgegenwirken.
Okay. Finale Frage zu deinem Buch. Würdest du sagen, in diesem Buch ist jetzt alles zum Thema gesagt, oder kann das gar nicht mehr sein als eine Momentaufnahme und ändert sich eigentlich täglich?
Ich glaube, es ändert sich täglich. Das Buch soll ein Denkanstoß sein, das soll ein Beitrag zu der Debatte sein. Eben vor dem im Hintergrund meiner wissenschaftlichen Arbeit will ich eben auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Und im Endeffekt ist das Buch ein Anfang für ein Gespräch und dafür sollte es gelesen werden.
Michael, vielleicht ist es auch der Anfang von regelmäßigen Besuchen bei Radio 1. Es wäre mir eine große Freude.
Immer gerne. Danke für die Einladung.
Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten Ihr Interesse wecken. Es ist ein lesenswertes Buch, gerade weil eben darin so manches Vorurteil eben wissenschaftlich fundiert und recherchiert aus dem Weg geräumt wird. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Es heißt Pride. Es ist am 2. Mai bei Krämeyer und Schiriau erschienen. Es umfasst wirklich lesbare und ich finde überschaubare 112 Seiten, trotzdem inhaltlich sehr fundiert. Es kostet Sie gebunden 20 € als E-Book 13 und ich danke dir für deinen Besuch und die Einblicke in deine Arbeit. Michael Hunklinger.
Dankeschön.